Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserer tollen Serie Frauen redet über Frauenthemen. Ich habe heute eine Gästin da, die ich über LinkedIn kennengelernt habe, wo sehr viele diesem Aufruf gefolgt sind. Eine tolle Plattform, um wirklich sehr gute Connections herzustellen, zumindest für den Podcast. Bin ich da sehr froh. Wir haben einige Damen, die über LinkedIn gekommen sind und wunderbare Redebeiträge schon gemacht haben. Teile davon habt ihr schon gehört, Teile werdet ihr noch hören. Und heute haben wir wieder jemanden von dort. Das heißt, es ist auch immer für mich ein bisschen spannend, weil so richtig kennen wir uns ja nicht. Das ist mit vielen der Homöopathen, die ich ja im Interview habe. Irgendwann hat man sich schon mal auf dem Kongress gesehen oder kennt sich von der Schule. Da sind wir uns beide ja gegenseitig neu und trotzdem haben wir jetzt immer wieder schöne Interviewerfahrungen machen dürfen. Ich hoffe, ihr genießt die Serie genauso wie ich, sie aufzunehmen. Und heute haben wir ein interessantes Thema und da gebe ich gleich mal vorweg ganz was Persönliches und dann nehme ich mich ja wieder raus ein bisschen. Ich hatte am Anfang mit Achtsamkeit als sehr junger Mann mega Mühe. Ich hatte einen Kollegen, der im Burnout war und dann übers Burnout in die Achtsamkeit gekommen ist und hat gesagt, du, für dich wäre das auch was. Ich war 24 und gerade frisch aus der Ausbildung und endlich durfte ich arbeiten und war so voll on fire. Und das Letzte, was ich wollte, war, wir hatten da so Übungen zum achtsam Essen und jeden Bissen, ich weiß nicht, wie oft kauen. Ich habe die halbe Zustände bekommen am ersten Seminar von Achtsamkeit und habe das da erstmal ein paar Jahre weggelegt, ehrlich gesagt. Bis ich dann bei mir auch nach Jahren die ersten Erschöpfungssymptomen mehrheitlich aus dieser positiven Begeisterung heraus, habe ich mich ein bisschen übernommen mit allem. Und plötzlich wurde es dann doch wieder verlockend und da ich ja schon den Eintritt mal hatte, dachte ich, ja gut, ich muss vielleicht jetzt nicht jeden bisschen 65 Mal kauen. Easy, wird ja noch andere Möglichkeiten geben und bin heute sehr achtsam mit mir, vor allen Dingen im Arbeitsalltag. Und deshalb freut mich heute, dass wir darüber noch mal ein bisschen mit mehr Expertise reden, als ich sie besitze, nämlich mit der Cornelia Lichtner. Herzlich willkommen im Podcast, schön, hast du dir Zeit genommen.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, freue mich sehr, hier zu sein.
Die Zuhörer kennen es ja schon, wir werden als erstes dich kennenlernen. So trifft dich auch die Frage, wie all meine anderen Gästinnen. Wie bist du heute hierher gekommen, dass du mit mir im Interview sitzt und ja, über Achtsamkeit mit mir sprichst?
Eine lange Geschichte.
Also schön, wir haben Zeit.
Auf der ersten Ebene, ja, ich kenne deinen Namen schon länger, weil ich bis vor einiger Zeit auch tatsächlich beruflich zu tun hatte mit dem Thema Homöopathie. Ich habe Pressearbeit gemacht in dem Themenbereich. Und insofern warst du mir schon sehr bekannt und vertraut. Und dann bin ich eben vor einiger Zeit auf LinkedIn über einen Aufruf von dir gestoßen, dass du dich freust, mit Frauen über Frauenthemen zu sprechen. Und da wusste ich sofort, dass ich ein sehr wichtiges Thema gerne beisteuern mag, nämlich eben, wie wir Frauen, die ja oft besonders aus meiner Sicht zur Selbstausbeutung neigen, zum Funktionsmodus, zu einer Empathie, die sich sogar selbst vergisst, dahin kommen, dass wir zwar weiterhin empathisch und feinfühlend und ja auch leistungsstark sind, aber eben ohne auszubrennen. Also wir sind schon genau bei dem Stichwort, was du auch genannt hast, eben wie können wir es schaffen, da eine gesunde, geerdete, ja, Interaktionsweise mit der Welt zu kommen. Und da ist eben aus meiner Sicht die Achtsamkeit so eine absolute Schlüsselkompetenz.
Das ist ja auch interessant, immer für mich interessiert das ja enorm, gerade wenn man viel mit Patienten arbeitet, finde ich immer die Geschichten der Leute besonders interessant, da wollen wir nicht nachhaken, aber trotzdem, wenn du magst, erzähl doch gern, wie kommt man von Pressearbeit zur Achtsamkeit?
Ja, tatsächlich, der Link ist erstmal nicht so offensichtlich. Ich kann dazu sagen, ich habe schon in recht jungen Jahren festgestellt, dass ich verschiedene Interessensgebiete habe, multipassioniert bin und vor allen Dingen auch richtig, richtig gut darin war, mir selber enorm viel Stress zu machen damit. Habe ich schon sehr früh gemerkt und habe mich da auch recht früh, so auf meine Art und Weise, auf eine Suche begeben nach Dingen, die mir helfen. Also ich habe schon früh zum Beispiel auch gemerkt, dass es mir gut tut, künstlerisch aktiv zu sein. Ich bin auch Singer-Songwriterin. Ich male gerne, ich tanze gerne. Das waren so Selbstregulationsmethoden, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Also abgesehen von dem Künstlerischen, das natürlich auch einfach Freude macht, hat es auch die Funktion gehabt. Aber ich kam da gerade im Kontext Beruf auch immer wieder an Grenzen. Einfach wenn die Wellen hochgeschlagen sind und die Deadlines sich geballt haben und dann noch, ne, Kolleginnen und Kollegen kamen, kannst du noch schnell dies, kannst du noch schnell jenes. Und dann noch in der Family tausend gefühlte Bedürfnisse und Erfordernisse da waren. Da habe ich immer ja gesagt und war da dabei und habe aber gemerkt, da komme ich nicht mehr mit klar auf Dauer. Also es hat sich dann einfach gehäuft, dass ich Rückenschmerzen hatte, vor allem Kopfschmerzen immer wieder, dann bis hin zur Migräne. Und also das war Burnout habe ich damals noch nicht benutzt und gekannt, aber irgendwann hat auch mein Freundeskreis mitgekriegt, dass ich eben nicht so richtig stabil bin gesundheitlich, war auch sehr infektanfällig und was da halt alles mit sich zieht, wenn man dauernd unter Stress und Strom steht. Und dann hat eben ein ehemaliger Studienkollege von mir, der ist aus den USA, hat mir empfohlen, lies doch mal das Buch von Jon Kabat-Zinn. Und durch Meditation heißt auf Deutsch, ein sehr unpoetischer Name, im Englischen hat einen wesentlich schöneren, da heißt es nämlich Full Catastrophe Living, also volle Katastrophe leben. Und ja, und ich habe das dann tatsächlich in einem Urlaub gelesen und habe sofort gespürt, das ist so ein Schlüsselerlebnis für mich gewesen, da einzutauchen in dieses Verständnis, was eigentlich Achtsamkeit ist. Und dass man sozusagen das Gleiche äußerlich erleben kann, aber innerlich ganz anders einen Bezug dazu herstellen. Und habe dann so angefangen, für mich zu meditieren, habe das immer mehr in meinen Alltag integriert und war dann aber auch neugierig, mehr darüber zu lernen. Habe dann Kurse gemacht und habe mich dann recht schnell eigentlich auch entschieden, eine Lehrerausbildung sogar dazu zu machen. Also ich bin inzwischen ausgebildete MBSR-Lehrerin, meditiere inzwischen schon seit 20 Jahren. Also es ist schon auch ein stolzes Jubiläum, gerade in diesem. Und eben, ja, seit 15 Jahren bin ich jetzt ausgebildete MBSR-Lehrerin, weil mich dieses Programm auch von Jon Kabat-Zinn so überzeugt hat und ich am eigenen Leib eben erlebt habe, was es für einen Unterschied macht, wenn man eben zwar den gleichen Wahnsinn auch bei der Arbeit erlebt, die volle Katastrophe, ne? Es kommt einem ja manchmal so vor, dass gerade auch im Arbeitsalltag so ein kleiner Katastrophenwettlauf stattfindet. Also jeder kennt das berühmte Hamsterrad, aber eben die Art, wie man innerlich Bezug dazu nimmt, die kann alles verwandeln. Und da ist für mich eben die Achtsamkeit wirklich so eine der tragenden Säulen meiner eigenen, sag mal, seelischen Gesundheit, mentalen Gesundheit auch geworden und hat ganz, ganz viel auch in Gang gebracht. Letzten Endes hat der Weg mich dann noch weitergeführt, weil ich so auch beim Unterrichten von den ersten Achtsamkeitskursen gemerkt habe, also ich habe es lange, lange nebenberuflich gemacht. Und da habe ich immer öfters halt auch Fragen bekommen von meinen Teilnehmern, die schon auch in eine therapeutische Richtung gezeigt haben. Und da ist ja dann auch eine klare Grenze, ne? Als Achtsamkeitslehrer kann man Menschen bis zu einem bestimmten Punkt begleiten. Aber wenn dann sich eben Dinge auftun wie, oh, ne, da könnte eine Depression mit reinspielen oder Ängste, dann muss man da nochmal auf eine andere Ebene rangehen. Und so kam es letzten Endes, dass ich auch meinem schon lange, lange Jahre bestehenden Interesse an Psychologie gefolgt bin. Und jetzt seit einiger Zeit eben zusätzlich als Heilpraktikerin für Psychotherapie auch tätig bin und so im Online-Bereich, sag ich mal, im Bereich Prävention auch Coachings gebe und es einfach inzwischen mein Hauptberuf ist. Und es fing alles an, eben mit der Erkenntnis, ich bin besonders gut darin, mir selber Stress zu machen, aber man kann eben einen ganz anderen Umgang mit Stress auch lernen. Und das war für mich die Achtsamkeit.
Ja, sehr schön. Vielleicht können wir ein paar Begriffe noch klären, die ich kenne die alle, aber vielleicht nicht alle unsere Zuhörer. Vielleicht können wir auf MBSR eingehen, was da vielleicht die Abkürzung auch ist. Und vielleicht
Ja,
kannst du noch
genau.
ein paar Worte sagen zum Jon Kabat-Zinn, der ja auch so ein bisschen, also zumindest habe ich das so gehört, auch Mitgründer oder sogar Begründer von diesem Achtsamkeitsthematik so ein bisschen ist. Vielleicht kannst du zu den zwei Sachen noch was versagen.
Ja, ich versuche mal eine Einordnung. Es ist ja wirklich, steht, sage ich mal, auch eine lange Tradition hinter dem Wort Achtsamkeit. Es hat tatsächlich nicht Jon Kabat-Zinn erfunden, aber ich würde sagen, er war einer der zentralen Initiatoren, die es, sage ich mal, in unsere westliche Welt gebracht haben. Ende der 70er Jahre. Er ist eigentlich Molekularbiologe, Professor an der University in den USA und hat eben auch gemerkt, dass in dem Bereich der Uniklinik immer wieder Patienten gab, denen, ja, wo man es Schulmedizin schlecht sagen würde, austherapiert. Und da war man am Ende des Wissens, des Lateins. Und er hat für sich persönlich eben sehr gute Erfahrungen gemacht, mit Meditation, mit Yoga. Und kam so auf die Idee, da so eine Art Programm zu entwickeln, um diesen Menschen sozusagen mit der stressbasierten Seite von Erkrankungen anders umgehen zu lernen. Also weil viele Erkrankungen haben ja auch mit Stress zu tun. Heute weiß man da auch mehr drüber noch als damals, würde ich sagen. Psychoneuroimmunologie und solche Sachen, dass eben viele Erkrankungen entweder durch Stress vielleicht sogar ausgelöst sind, weil es auch im Detail schwer nachzuweisen ist, aber der Zusammenhang ist inzwischen sehr klar, dass es den gibt. Oder eben, wenn schon eine chronische Krankheit beispielsweise besteht, kann man sich ja auch vorstellen, das macht einen Riesenstress zusätzlich zu allem anderen.
Richtig, ja.
Und eben mit diesen beiden Seiten, um da anders mit umgehen zu lernen, hat er eben sich ein Konzept überlegt auf Basis seiner eigenen langjährigen Meditationserfahrung. Er ist in verschiedenen buddhistischen Schulen zum Beispiel unterwegs gewesen, hat da aber diesen weltanschaulichen Aspekt rausgenommen, und so dass eigentlich das, was jetzt in dem Programm vermittelt wird, weltanschaulich neutral ist und sozusagen ja so Essenzen der Psychologie und auch des gesunden Umgangs mit sich selbst, der mentalen Gesundheit mithilfe von Achtsamkeit letzten Endes vermittelt wird. Ja, um das Rätsel auch um das Akronym aufzulesen, wofür steht denn eigentlich MBSR? Das steht für Mindfulness-Based Stress Reduction, also auf Deutsch achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Und das Programm, das er damals entwickelt hat, das sind inzwischen wahrscheinlich Millionen von Menschen sogar durchlaufen, also mindestens viele, viele Hunderttausende. Ist wirklich auf der ganzen Welt auch verbreitet. Hat dann 8-Wochen-Kurskonzept sich ausgedacht und es wird auch fortlaufend weiterentwickelt. Das finde ich auch ganz spannend. Also da bleibt man auch nicht stehen, sondern da wird auch innerhalb der Lehrerschaft immer wieder geschaut, was braucht es in der modernen Zeit. Ne? Viele sagen auch, dass gerade die letzten Jahre so gekennzeichnet waren von so einer extremen Zeitverdichtung, auch gerade im Job, aber auch in vielen privaten Bereichen. Ne? Auch die Pandemie war für viele wie so ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, was Stress verstärkt hat, was große Ängste verstärkt hat und was immer noch beschäftigt. Und dann schaut man eben, was sind jetzt auch gute Übungen, die den Leuten helfen, sich zum Beispiel leichter zu regulieren im Alltag oder eben diese andere Beziehung zu dem Stress in ihrem Leben herzustellen. Also das mal so als Versuch der Einordnung eines wirklich sehr, sehr großen Felds, wo man auch sagen muss, natürlich war Jon Kabat-Zinn auch nicht der Einzige. Viele andere tolle Lehrer, sage ich mal, die Konzepte von Achtsamkeit aus den östlichen Traditionen in den Westen gebracht haben. Ob das ein Jack Kornfield ist oder ja, verschiedene andere Lehrer, zum Beispiel auch Eckhart Tolle, würde ich durchaus sagen. In der Essenz ist er auch ein Achtsamkeitslehrer. Und insofern ist es so ein ganzes Feld, was sozusagen auch wirksam wurde oder wo man auch sagen kann, was auch Yoga inzwischen in unserem Kulturkreis etabliert ist. Viele, viele Menschen machen Yoga und auch darin kann man eben genau diese Essenzen von Achtsamkeit auch erleben. Und das finde ich eben sehr schön, dass es auch immer mehr ankommt. Und zugleich sieht man halt auch, ja, es ist auch noch ziemlich viel Luft nach oben bei vielen Menschen, weil gerade auch immer mehr Menschen, sieht man auch in den Statistiken über Krankheitstage, eben sowas wie ein Burnout erleben. Das habe ich im Übrigen auch selbst erlebt. Das kann ich gerne auch noch teilen als Aspekt meiner Geschichte, obwohl ich schon lange Jahre damals Achtsamkeitspraxis hatte, gab es dann so eine Phase in meinem Leben, da hat sich beruflich ganz viel verdichtet. Meine Firma, in der ich gearbeitet habe, damals war mal wieder am Umstrukturieren und dann auch privat hatte ich, ja, ich hatte eine Trennung hinter mir, die ich ganz schlecht verarbeitet hatte und da kam ganz, ganz vieles zusammen und da habe ich damals die Erfahrung gemacht, dass ich eben in den Burnout gerutscht bin und da muss ich eben sagen, das wünsche ich wirklich keinem. Ich habe sehr, sehr viel für mich daraus gelernt, aber seither ist es mir eben noch mehr ein Anliegen, meine Inhalte auf die Art und Weise zu vermitteln, dass es eben möglichst vielen Menschen hilft, zu vermeiden, dass ich jemals in so eine krasse Selbstausbeutung letzten Endes komme. Deshalb spielt in meiner Arbeit heutzutage neben der Achtsamkeit auch die Intuition und die Selbstfürsorge eine ganz, ganz zentrale Rolle.
Ja, super. Also ich glaube, da haben wir schon einen Überblick bekommen. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr vielleicht auch in die Tiefe gehen, dass es noch ein bisschen praktischer wird. Das heben wir uns aber für später auf. Ich bleibe noch gern ein bisschen bei dir. Was glaubst du? Wir haben ja schon gehört, wie du bist da sehr vielseitig unterwegs mit vielen Interessen und so. Insofern liegt es ja erstmal nahe, sich auch für verschiedene Sachen zu interessieren. Was würdest du sagen, hat dich besonders gepackt dabei, dass du nicht gesagt hast, okay, ich mache jetzt nochmal, richte mich eher aus auf meine nächste Welttournee und werde jetzt als Singer-Songwriter gehe ich jetzt von Open Air zu Open Air. Das ist jetzt meine neue Leidenschaft, sondern warum hast du dich aufgemacht und diesen eigentlich, sagen wir mal, Gesundheitsaspekt noch mehr verstärkt? Was würdest du sagen, was ist da das, wo es bei dir brennt für diese Themen?
Ja, auch das ist teilweise aus dem Schmerz geboren. Also auch da muss ich fast sogar wieder weit ausholen. Ich hatte als Kind Asthma und es war eine Erfahrung, also es ist auch gut ausgeheilt letzten Endes. Im Übrigen denke ich da auch immer, das war auch damals, deswegen finde ich auch deine Arbeit so toll, das Zusammenspiel aus Schulmedizin und aus Komplementärmedizin. Also wirklich im besten Sinne eine integrative Medizin. Also ich habe das Asthma tatsächlich überwunden, aber einige Jahre hatte ich schon recht schwer als Kind und es hat mich sehr geprägt. Ich habe in der Schule viel Stoff verpasst und dann musste ich den nachholen und da habe ich damals so die Erfahrung gemacht, einerseits, dass ich gerne lerne und dass mir das Spaß macht und es hat mich gleichzeitig ungeheuerlich gefuchst, wenn ich Sachen nicht wusste und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich sehr, sehr anstrengen, um mit den anderen mitzuhalten, weil ich ja so viel verpasst hatte. Und das war letzten Endes auch so wie so ein frühes, aber schlechtes Lernerlebnis für mein späteres Burnout, weil ich damals eben gelernt habe, wenn ich mich richtig in was reinhänge, dann bin ich erfolgreich, dann schwimme ich mich da frei. Aber genau dieser Modus aus, wenn es eng wird, hänge ich mich noch mehr rein, um mich dann sozusagen zu befreien aus diesem Engpass. Das war einer der zentralen versteckten Treiber für mein späteres Burnout. Das ist jetzt ganz persönlich meine Erfahrung. Und es war so eine Achse, die ein Teil der Antwort auf deine Frage ist. Das andere ist eben, dass ich von Natur aus sehr, sehr vielfältig interessiert bin. Und ne, ob das jetzt die Musik ist oder ich habe auch Philosophie und Literatur studiert und ich liebe die Tiefe und habe damals aber auch gemerkt, zum Beispiel im Philosophiestudium, mir hat da Tiefe gefehlt oder vielmehr eigentlich die Praxisanwendbarkeit. Und genau das war eine der Facetten, wo ich letzten Endes zum ersten Mal bei der Achtsamkeitspraxis das Gefühl hatte, hier verstehe ich jetzt, wie ich ein abstraktes Konzept irgendwie in mein Leben wirklich bringen kann. Es ist gefühlte und gelebte Erfahrung. Es ist eben nicht nur Kopfakrobatik, sondern man kann das wirklich mit dem Körper spüren, mit den Sinnen wahrnehmen. Man spürt den Atem, man merkt eine Veränderung. Also das war für mich einfach so wie ein kompletter Perspektivwechsel, wie man ja ein gutes Leben tatsächlich leben kann. Also das ist nicht nur in Anführungszeichen Philosophie, also ich liebe auch die Philosophie, die Welt der Gedanken, aber es war für mich eben wirklich wie ein Praxisweg, wo man was auf die Erde bringen kann. Und das hat mich total fasziniert. Und ich habe auch gemerkt, dass so Oberflächliches von einem zum anderen huschen mich gar nicht weiterbringt. Weil damit war ich eben schon oft auch gefühlt gescheitert oder an Grenzen gestoßen. Zum Beispiel eben auch eine gesundheitliche Grenze, wo ich gemerkt habe, man kann, auch gerade wenn man vielseitig interessiert ist, nicht alles gleichzeitig machen. Man kann nicht noch mehr dazu packen. So ein bisschen eine bittere Erkenntnis, vor allem, wenn man es schon als junger Mensch hat. Aber die ist ja auch lebensnah. Ja, also es ist nun mal einfach eine Grundlage des Lebens, dass man nicht 85 Sachen gleichzeitig machen kann. Und damals habe ich auch angefangen zu ahnen, dass ich, heute würde man sagen, neurodivergent bin. Ich bin hochsensibel und habe wahrscheinlich auch so ja, Aspekte von einem ADHS oder vielleicht auch leichtem Autismus bei mir, habe aber keine Diagnostik. Ich will jetzt ja gar nicht in Diagnostik einsteigen. Aber ich habe damals begonnen zu verstehen, dass ich tatsächlich einfach eine andere Art habe, eine sehr feinfühlige die Welt wahrzunehmen. Und dass zum Beispiel auch Dinge, die meine lieben Kollegen als ganz normalen Alltagsgewusel wahrgenommen haben, mich einfach schon an Grenzen gebracht haben. Also ich dachte immer, ich bin stark, deswegen konnte ich mich lange gar nicht mit dem Wort identifizieren, weil das klingt für mich so ein bisschen nach empfindlich, Mimose. Und das wollte ich ja partout nicht sein, ne? Ich war ja die Taffe. Und habe dann aber irgendwann so nach und nach gemerkt, ja, ich nehme die Welt aber anders wahr. Ich kriege mehr mit von bestimmten Dingen und kann das auch nicht bewusst wegfiltern. Das ist jetzt eine Empathie ist, dass man spürt, wie die Stimmung ist oder auch das Bedürfnis von einem anderen Menschen fast deutlicher spürt als das eigene, dass man auch diese tausend Ideen hat. Das spielt für mich persönlich in meiner Erfahrung mit der Hochsensibilität mit rein. Aber auch so Dinge, dass man halt einfach sensorisch überlastet ist, schnell durch Geräusche in der Umgebung. Ich habe damals im Großraumbüro gearbeitet, das ist natürlich die Pest für jemanden, der sehr offen ist akustisch oder für akustische Reize. Und halt auch die Ebene der Intuition, also wo ich schon auch oft vorher gar nichts damit anfangen konnte, wenn ich auf einmal so einen inneren Impuls hatte von tu dies, tu jenes. Und das war auch eben ein ganz wichtiger Lernaspekt für mich, das nach und nach zu integrieren. Aber dafür wiederum war die Basis die Achtsamkeit, das überhaupt wahrnehmen zu können. Was ist denn da an Signal aus meinem Körperraum beispielsweise?
Ja.
Ja, also
Und
eine
woher kam
kleine
denn die
Antwort auf
Lust? Na, ist super, ist
deine
perfekt, weil
Frage.
so finde ich, kann man es wirklich auch nachempfinden und nachspüren kriegt das alles Lebendigkeit, weil das ist ja genau was Achtsamkeit, so wie ich es verstanden habe, in all den Kursen eben auch ist. Na, man stellt sich das als sehr theoretisches Konzept vor und das ist es eben gar nicht. Also diese Kurse, die beginnen mit praktischen Übungen, enden mit praktischen Übungen, bestehen dazwischen aus praktischen Übungen. Es gibt da niemanden, und hast du ja auch schon erwähnt, gibt da niemanden, der einen ideologisch belastet oder schlechtes Gewissen macht oder irgendwelche Morgenroutinen oder ich weiß nicht, was aufschwätzen möchte, sondern man lernt sich ja auf eine Art und Weise kennen, und eigentlich ein sehr interessanter Aspekt, den ich auch sozusagen als Negativaspekt diesem Kurs zugeschrieben habe als 23-Jähriger, weil wenn ich rückwirkend schaue, ist da vor allen Dingen ein Haufen Emotionen hochgekommen, den ich zwar an einem anderen Ort dann aufgearbeitet habe, aber rückwirkend dachte, ja, das ist eigentlich das, was passiert ist, als ich achtsam zu mir war, dass ganz viele Emotionen plötzlich Platz hatten, die vorher keinen Platz hatten in meinem Leben. Also Es ist ja rein praktisch. Ne? Insofern finde ich super, dass man jetzt, wenn man dir dazuhört, auch hört, es ist eben nicht unbedingt irgendwas Theoretisches oder es ist irgendwas Religiöses oder Spirituelles, sondern es ist etwas sehr Biologisches. Ne?
Auch, ja, es kann auch andere Schichten haben. Ne? Eben, es gibt auch die buddhistische Tradition, wo die Idee, die Praxis der Achtsamkeit herkommt. Ich glaube aber auch, dass in allen anderen Kulturkreisen auch auf eine Art und Weise ähnliche Dinge
Genau.
Menschen für sich entdeckt haben. Ob das jetzt zum Beispiel Rundtänze sind bei den alten Kelten oder Gesänge, finde ich, das ist auch so ein Element, was ganz viel, je nachdem, wie es ausgeübt wird, von Achtsamkeit mit sich trägt oder in Bezug zur Natur, der ganz tief ist. Also das, was wir heute als formale Achtsamkeitspraktiken kennen, das ist halt eine Ausprägung davon. Das ist zum Beispiel die Sitzmeditation oder eine Gehmeditation oder der berühmte Bodyscan, ganz wunderbare Übung. Aber es gibt eben auch die informelle Praxis und die kann man in jedem Moment seines Lebens anwenden. Und deshalb, ja, ich fand das Stichwort sehr schön, was du gesagt hast. Es geht letzten Endes um Lebendigkeit. Und das ist auch ein Missverständnis, was viele haben, wenn sie Achtsamkeit hören, weil das ist so ein bisschen ein Modebegriff auch geworden ist in unserer Kultur in den letzten Jahren. Also es gibt sogar einen Krimi, der heißt Achtsam Morden. Ja, gut, das finde ich fast schon wieder lustig. Aber andere Auswüchse davon finde ich eher so ein bisschen traurig, weil da halt Verwechslungen entstehen. Also viele Menschen haben. Kann man ja gerne mal ausprobieren beim Zuhören, was für ein Bild entsteht denn, wenn man das Wort Achtsamkeit hört. Was ich von vielen höre, ist, dass sie da so eine sehr schlanke, sehr durchtrainierte junge Frau in ganz weißer Kleidung im Lotussitz an einem See in den Sonnenuntergang lächeln sehen. Ja, ich habe es jetzt natürlich überspitzt, das ist klar. Aber wenn man mal in sich reinspürt, ja, was taucht denn da auf? Okay, das sind so kulturelle Stereotype, die wir oft haben, dass wir eben denken, es gehört so eine äußere Form dazu, was weiß ich, eine bestimmte Kleidung, man muss da auch sich toll fühlen und deshalb lächeln. Und die Wahrheit ist, darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht ja um die eigene innere Erfahrung und die kann angenehm oder unangenehm sein. Und die Praxis der Achtsamkeit ist eben mit genau dem zu sein, was gerade ist. Und die Magie, die dann passiert, wenn man sich darauf einlässt, ist, dass es sich verändern kann. Dass man erlebt, dass man nicht gefangen ist, zum Beispiel auch in einem Moment, wo ein Gefühl von Traurigkeit hochkommt. Oder dass man eben auch ganz unvermutet manchmal Momente von Bliss, wird es im Englischen heißen, von ja, fast Verzückung, von einfach, es ist schön zu sein und zu atmen und zu spüren, dass zum Beispiel der Atem einfach so da ist, ohne dass man was dafür tun muss. Und das ist einfach diese vielfältige Bandbreite des Lebendigseins, die ja eigentlich immer da ist, aber im Alltag oft total verschüttet ist. Und so ist es ja auch mit Gefühlen, die sind ja ganz wichtige Wegweiser für uns im Leben. Also, das merkt man auch am Wort Emotion, da will uns was in Bewegung bringen eigentlich. Aber wir deckeln es oft, so haben wir es auch gelernt in der Erziehung oft, oder es kommt halt nicht gelegen, oder gerade im Kontext Beruf haben wir vielleicht auch Angst, da irgendwie verletzlich zu wirken oder aus der Gruppe auszuscheren mit irgendwas. Also, da spielt ganz, ganz viel mit rein. Und es gibt uns aber so eine ganz große Kraft, oder Selbstführungskompetenz, kann man das auch mal ganz abstrakt benennen, wenn wir in der Lage sind, mit dem zu sein, was gerade ist, ohne sofort einen angenehmen Zustand herstellen zu wollen oder was erstmal vielleicht Schwieriges wegschieben zu wollen. Das gibt uns nämlich die Möglichkeit, anders in Bezug zu gehen mit dem, was gerade ist. Und halt wirklich letzten Endes einfach unsere Lebendigkeit zu spüren.
Das greife ich gerade mal auf, weil das ist ein wichtiges Thema in der Praxis, wenn man mit Patienten arbeitet. Nämlich, womit man oft konfrontiert wird, sind eigentlich zwei Situationen, in denen die Patienten be sich befinden. Das, die Anfangsphase oder auch zwischendrin Phasen sind oft geprägt von Ohnmacht in Varianten und verschiedenen Gefühlen. Die andere große Emotion, in Anführungsstrichen, also als Überbegriff, davon ist aber Widerstand. Ja, und beides sind ja. Oder vor allen Dingen Widerstand ist aus meiner Sicht, von dem, was ich verstanden habe bisher, oder auch wie ich es selber praktiziere, meine Achtsamkeitsübung, ist eigentlich ein bisschen der Gegenteil von Widerstand. Oder noch präziser würde ich es für mich sagen, und jetzt gebe ich dann dir den Ball, dann kannst du es noch besser ausführen. Ich würde sagen, bei mir ist Achtsamkeit der Bewusstsein dafür, erstmal zu erlangen, dass ich im Widerstand bin, damit er sich dann auflöst. Das ist, wie ich es benutze in so Situationen. Und ich merke, dass diese zwei, also Ohnmacht, bei den Leuten eben Widerstand auslöst und dadurch Stillstand in der Krankheit passiert und deshalb Achtsamkeit auch nötig ist, was wir oft in den Anamnesen nämlich herstellen. Also auch das ist für mich ein wesentlicher Bestandteil, deshalb ist es für mich so was Natürliches, weil durch die Anamnese und das Hinschauen mit einer zweiten Person macht man eigentlich Achtsamkeit. Vielleicht noch nicht ganz so, wie man sich das eben vorstellt, aber ich werde erstmal achtsam und merke, ja, scheiße, ich bin ja da mega im Widerstand und in der Ohnmacht. Ah, ich kann dieses Gefühl benennen. Also, und man merkt es mit dem Patienten, wenn man diese achtsamen Momente herstellen kann in der Anamnese, eben bereits schon Entspannung auftaucht. Das ist das, was die Leute fast nicht glauben können, dass nur schon das Wahrnehmen und richtig Benennen schon Frieden gibt. Mehr Frieden als vorher. Wie siehst du das mit diesen, ich habe ja da zwei Worte jetzt reingebracht, Ohnmacht und Widerstand, was ja oft mit Krankheiten ist. Wie würdest du das in den Kontext setzen?
Ja, das sind so zwei Uremotionen, die immer wieder auftreten im Leben und die spielen, glaube ich, wirklich eine zentrale Rolle für unser Erleben unseres Lebens oder der Welt. Also Ohnmacht ist ja ein sehr, sehr schwieriges Gefühl. Das ist eins, was wir eigentlich um jeden Preis versuchen zu vermeiden, zu fühlen. Und dann, wenn wir ahnen, dass es auftritt, dann gehen wir oft ganz schnell drüber oder versuchen in den Aktionismus zu kommen, um es auszugleichen. Und oft liegt aber der Schlüssel zur Veränderung wirklich genau in diesem zu schauen, was ist denn da? Und oft ist dann noch was drunter. Und in dem Moment kann sich, aber in dem Moment, wo man ja bejaht, was gerade ist, ist man sozusagen auch wirklich voll präsent. Das ist ja auch so eines der zentralen, wenn Achtsamkeit ein Ziel hätte, wäre es vielleicht wirklich einfach präsent zu sein. Aber eigentlich ist es zugleich auch eine Ziellosigkeit, so ein bisschen paradox, wenn man drüber spricht. Aber ich glaube, vom Gefühl her kennt es auch jeder. Wenn man wirklich voll und ganz da ist, dann ist man eben nicht in seinem Denkprozess identifiziert, man will nicht was Bestimmtes. Und das ist auch genau dieser Moment des, ah ja, so ist es. Und in dem Moment, wo der Widerstand weg ist, dann spürt man nämlich manchmal erst, dass der vorher richtig viel Stress gemacht hat. Und zwar denken wir ja oft, dass der Stress da draußen ist. Und natürlich gibt es jede Menge auch äußere Stressoren, aber das ist immer so ein bisschen die harte Nuss, auch in Achtsamkeitskursen, wenn man dann sagt, schau mal tiefer, spür mal hin, wo der Stress wirklich ist. Und wenn man dann ehrlich zu sich selbst ist, dann spürt man, ja, das ist eine innere Spannung. Und neben mir sitzt vielleicht jemand, der genau gerade das Gleiche erlebt hat, aber es ganz anders erlebt und wahrnimmt und vor allen Dingen beurteilt. Und oft ist es dieses, die Label, die wir Dingen geben, weil wir was Bestimmtes nicht sehen wollen oder dann auf eine andere Art bestimmt haben wollen. Das ist das eigentlich Problematische. Das macht den Stress. Und in dem Moment, wo wir zum Beispiel auch gemeinsam mit einem anderen Menschen einfach in so einen offenen Raum, dass wir schauen mal, was jetzt ist, gehen können. Da tun sich dann auf einmal neue Möglichkeiten auf. Was ich auch gern mag, sind die inneren Haltungen bei der Achtsamkeitspraxis. Und eine davon ist ja auch der sogenannte Anfängergeist. Ich finde, es ist auch eine riesen Kompetenz in unserer Welt, weil wir so viele Expertenmeinungen haben heutzutage, ob das echte sind oder vermeintliche, das sei mal dahingestellt, aber jeder hat Meinungen. Und wir werden ja gerade auch im Kontext Beruf sehr darauf trainiert, irgendwelche Meinungen zu haben und die zu vertreten. Aber diese Haltung des Anfängergeistes, die finde ich eben, ist so befreiend, weil, ja, da gibt es auch noch einen lustigen Spruch dazu, im Geiste des Experten gibt es eine richtige Lösung. Im Geist des Anfängers viele Möglichkeiten. Und das zeigt auch wieder, dass der Raum sich auftut in dem Moment, wo wir auch die Bereitschaft entwickeln, mit dem zu sein, was gerade ist, und nicht 3 Schritte voraus sein wollen, aber auch nicht mit dem Vergangenen verhaftet sind, sondern eben genau den Widerstand für einen Moment mal, ja, vielleicht anerkennen, dass er da ist, weil auch der, ne, will ja gesehen werden, hat eine wichtige Funktion in unserem inneren System oft, der will uns vor was schützen. Aber wenn wir uns dann erlauben, den Raum noch ein bisschen weiterzumachen und es zuzulassen, was gerade ist, dann eben passiert oft was Magisches, nämlich dass wir spüren, dass dieser Stress, diese innere Spannung nachlässt, weil wir bejaht haben, wie es gerade wirklich ist, und dann kann sich auch was Neues zeigen.
Was ich halt spannend gefunden habe, das kann ich dir jetzt ja so ein bisschen mal hinwerfen, so ein bisschen als fast als provokative Frage: Wieso hat denn dann Achtsamkeitsübungen, wo es ja eigentlich das Gegenteil auswählen sollte, bei mir diesen Widerstand ausgelöst? Ich habe es natürlich jetzt bei mir individuell schon ein bisschen aufgedröselt, wo, was, wie, wo, ne? Das wahrscheinlich herkam und so weiter. Aber ich erlebe das ja nicht nur bei mir. Ich habe auch anderen Teilnehmern, die eigentlich sehr in den Prozess gekommen sind von dem Widerstand auf das Thema Achtsamkeit in den Anfängen. Woher kommt der denn?
Ich glaube, das kommt oft daher, dass auch da mit so einer Leistungsorientierung an die Sache rangegangen wird. Dass man versucht, besonders gut zu meditieren, besonders still zu sitzen, dass man sich dran stört, wann denn Gedanken auftauchen oder unangenehme Gefühle, dass man dann oft das Gefühl hat, man macht was falsch. Und jetzt kann man das als Achtsamkeitslehrer so oft sagen, wie man möchte, oder macht ja auch selbst die Erfahrung. Natürlich möchte man, dass es anders ist. Man möchte ja nicht unruhig sein. Also das ist so eine Dimension, die ich da als relevant ansehe, dass einfach manchmal auch da so ein Leistungsgedanke mit reinschleicht, weil wir halt ja so auch ganz stark konditioniert sind. Und das andere ist, dass, glaube ich, wir auch so weit entfernt sind, oft von unserer natürlichen Weise, die uns eigentlich angemessen wäre, zu leben und zu sein, dass wir wie so ein bisschen Zwischenschritte brauchen oder es am Anfang eben auch nicht übertreiben dürfen. Also ich bin inzwischen ein sehr, sehr großer Verfechter davon geworden, auch kurze Achtsamkeitsübungen im Alltag einzubauen oder mehr auf die Achtsamkeit im Alltag abzuzielen, als zu sagen, okay, dein Leben wird sich zum Positiven verändern, wenn du 20 Minuten am Tag meditierst oder so. Das ist gar nicht für jeden notwendigerweise der erste richtige Schritt, sondern vielleicht geht es eben eher darum, mal ein Glas Wasser achtsam zu trinken oder das Klingeln des Telefons achtsam zu hören, ein, zwei Sekunden, bevor man dann den Hörer abnimmt. Oder zum Beispiel ein Gespräch mit dem Partner achtsam zu führen. Also einfach diese Qualität der bewussten Hinwendung zum gegenwärtigen Moment reinzubringen. Sich zu erlauben, im Moment mal die Urteile, die man über alles und jedes dauernd hat, hinten anzustellen. Das sind eher so diese Qualitäten, wo ich auch in Kursen oft erlebe, dass Menschen so ein bisschen in inneren Stress geraten, wenn die Übung gleich am Anfang vielleicht auch zu lang ist. Und wir, glaube ich, haben im Moment immer mehr Menschen, die auch in unserer extrem überstimulierten Welt es fast schon schockierend finden, dann auf so einen Moment von äußerer Ruhe auch zu treffen. Das muss man, glaube ich, fairerweise auch dazu sagen, dass unsere Welt sich in den letzten Jahren eben so verändert hat, dass immer mehr Stimuli sind, dass diese unterschwellige Angst, die oft auch da ist durch die ganzen Krisen, wir haben ja Stapelkrisen im Moment, Umweltkrise, Politikkrise, Demokratiekrise, dann vielleicht noch eine Gesundheitskrise ganz individuell oder der Job ist in Gefahr oder man denkt, es könnte so sein und irgendjemand in der Familie ist krank und ne, auch oft in so einem Alterssegment, wo die Menschen ne, in den typischen mittleren Lebensjahren, wie es so schön heißt, halt auch wirklich so eine Sandwich-Rolle in ihrem Leben haben. Da sind die Kinder noch nicht aus dem Haus, muss man sich, darf man sich immer drum kümmern und vielleicht wird dann noch ein Elternteil pflegebedürftig. Ja, und dann ist von allen Seiten Stress. Dann gibt es kaum noch Momente der Entspannung und der Ruhe und dann, sobald mal ein Moment Ruhe ist, da ploppt all das hoch, was bisher eben keinen Raum hatte. Und dann ist ja ganz klar, dass wir da erstmal in so einen Überlastungsmodus geraten. Deshalb, ich glaube, das ist eine Reaktion, die viele kennen. Und da möchte ich einfach, ja, ermutigen, mal verschiedene Formate von Achtsamkeit auszuprobieren. Also, es gibt ja auch deshalb die verschiedenen formalen Übungen, weil nicht jedem alles gleichermaßen liegt. Wenn vielleicht jemand merkt, bei der Sitzmeditation werde ich sehr unruhig oder da tut mir der Rücken weh, das ist ja auch so ein Klassiker, wir sitzen alle viel zu viel, ja, dann sitzt man auch noch in der Meditation. Vielleicht tut es besser, eine Gehmeditation zu machen. Oder vielleicht statt dem Bodyscan mit geschlossenen Augen lieber die Augen offen lassen, wenn man merkt, oh, irgendwie tauchen da Dinge auf, mit denen ich mich jetzt nicht wohlfühle, dann ist es ja auch fein, wirklich die Augen offen zu lassen oder eben die Übung kürzer zu machen oder eben wirklich mehr von diesen Elementen Achtsamkeit im Alltag zu integrieren. Was vielleicht erstmal auf so eine Selbstregulation auch abzielt. Aber das ist ja völlig in Ordnung, weil letzten Endes brauchen wir auch diese gesunde Elastizität und Ausgeglichenheit im Nervensystem, bevor wir uns dann wirklich auch so, sagen wir, tiefere Themen wirklich voll einlassen können. Also, das ist so mein Verständnis von diesem Thema, wenn ich merke, auch dass Menschen sehr unruhig werden, dann ermutige ich dazu, auch wirklich da schon eigentlich die gute Selbstführung zu praktizieren, beim Üben zu sagen, ah, bis dahin ist jetzt gut und dann muss ich, darf ich was verändern. Auch wenn zum Beispiel jetzt der Achtsamkeitslehrer sagt, wir sitzen jetzt 20 Minuten in Stille, wenn man merkt nach 10 Minuten, klar, dann kann man da auch mal schauen, was ist denn da los? Meistens ist es ja eben innerlich. Das Bein wird nicht absterben, auch wenn es sich so leicht so anfühlt. Aber dann auch die gute Selbstfürsorge zu praktizieren und sich nicht dazu zu zwingen. Weil es ja eben ist keine äußere Form, die da erfüllt werden soll, die es zu falsch oder richtig macht, sondern eben dieses, wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um? Das hat aus meiner Sicht ganz, ganz viel mit dem Thema Selbstfürsorge auch zu tun.
Genau, also mir jetzt viele Themen im Kopf, mal gucken, wo wir hingehen. Ich bleibe mal noch bei dem ein bisschen mit dem Widerstand, weil was ich oft höre, wenn ich Leuten das empfehle, dass sie sozusagen Achtsamkeit oder aus dem Widerstand gehen, so ein bisschen auch verwechseln. Zum Beispiel letztens hat mir eine gesagt, ihre Psychologin hat ihr gesagt, wenn sie in der Gegenwart ist und erstmal annimmt, was ist, oder erstmal Ja sagt zu der Gegenwart oder so, ist das keine Resignation. Das war jetzt einfach ein Wort, aber sehr viele Leute empfinden, wenn ich Dinge erstmal da sein lasse und nicht sofort in den Kampf gehe, um es wegzumachen, Also eben genau auch homöopathisch denke und nicht schulmedizinisch, ne, wo ich immer erstmal Dinge wegmache und dann hinterher gucke, wieso war es überhaupt da. Was denkst du dazu? Also woher kommt eigentlich dieser große Drang, immer alles wegmachen zu müssen oder sofort in den Kampf zu gehen? Wieso ist das nicht unsere natürliche Reaktion aktuell geworden? Oder haben wir die vielleicht auch verloren? Hatten wir die mal einfach erstmal zu gucken, okay, wieso ist das da? Wo kommt dieses Symptom her? Warum habe ich das? Warum werde ich nicht als Wesen erstmal achtsam, sondern ich gehe erstmal in den Widerstand und Kampf?
Ja, das hat verschiedene Ebenen, weil aus der Widerstand und der Kampf ist ja, na, sag mal, evolutionär bedingt sinnvoll. Also überhaupt, dass wir so eine Stressreaktionsfähigkeit haben, ist ja erstmal ein Geschenk. Das hat uns evolutionär das Überleben gesichert als Spezies. Auch alle anderen Spezies haben das auf ihre Art und Weise. Und wir Menschen haben es eben ja so, dass wir zusätzlich zu anderen Tieren, die jetzt, ich nehme gerne das, ich erzähle meine Geschichte von Zebras in der Savanne, dann wird es, glaube ich, deutlicher. Also die haben ja eine echte vitale Bedrohung, weil alle paar Tage spätestens ist ein Angriff von der Löwenherde. Na, und dann stiebt diese riesige Zebraherde davon und die Tiere laufen um ihr Leben und na, die Augen sind in Todesangst geweitet und die Tiere rennen um ihr Leben und die Savanne bebt und der Staub wirbelt und irgendwann ist der Angriff der Löwen vorbei. Und ja, eine Viertelstunde später grasen diese Tiere, die gerade eben noch in Todesangst waren, wieder friedlich, knabbern an den Kärtchen Savannengras und knubbern sich gegenseitig am Fell, schütteln sich ein bisschen und naja, kein einziges kriegt ein Geschwür oder ein Burnout, ne? Und das ist ja schon, was machen die anders als wir? Menschen würden uns eben viel mehr hineinkatastrophisieren, sagt man da auch. Und dann zum Beispiel eben solche Gedankenspiele machen, was, wenn die Löwen von dort kommen oder oh, nochmal. Ein Replay von dem letzten Angriff der Löwen. Also wir gehen sehr stark mit unseren mentalen Fähigkeiten, die ein Geschenk sind, neigen wir aber halt auch dazu, da stark in die Zukunft reinzuspringen, immer wieder um so eine Zukunftssimulation läuft da quasi dauernd ab. Und gleichzeitig haben wir so eine Art Replay von der Vergangenheit, weil wir versuchen, daraus eben die Simulation für die Zukunft zu speisen. So ist so mein inneres Modell von unserer Besonderheit als Mensch, die wie gesagt eine Besonderheit ist. Es ist ja auch ein besonderer Möglichkeit, sozusagen auch eine Fürsorge für uns selbst in die Zukunft gerichtet zu übernehmen. Das können andere Spezies nicht so wie wir. Also zum einen ist eben diese Fähigkeit, in Stressreaktion zu gehen, evolutionär bedingt ein Geschenk. Und da kennen wir alle dieses Flight, Freeze. Und das Schlimmste, was wir eigentlich erleben, quer über alle Spezies hinweg, ist, wenn jemand, also wenn wir selbst in so einen Zustand geraten, wo wir uns vollkommen ohnmächtig fühlen. Das ist nämlich ziemlich nah am Tod dran. Einfach so in der Evolution. Ist meistens bei den meisten Tierarten der Reflex zuerst abzaun. Wenn das nicht geht, dann wird gekämpft. Und wenn das nicht geht, dann stellt man sich tot. Und deshalb ist es auch ein Zustand, den, glaube ich, kein Wesen mag, so ein Gefühl von Ohnmacht. Also das ist mal das eine. Und das andere, warum geraten wir Menschen da so besonders immer wieder in solche Loops rein, wo wir halt dann gar nicht mehr rausfinden, es eben hängt mit dieser großen geistigen Kapazität zusammen. Unser Gehirn nicht nur als Transportmittel, also nicht nur als Erweiterung des Körpers zu nutzen, sondern uns auch zu isolieren von den konkreten Umständen und uns halt hinein zu fantasieren in eine Zukunft oder in die Vergangenheit rein zu verwickeln, mit unseren Themen. Und dann kommt noch dazu, dass wir in der heutigen Welt eben immer weniger Pausen haben von diesem dauernden Stress. Der Stress an sich ist nämlich auch überhaupt nicht das Problem, weil wie man an dem Beispiel mit den Zebras ja auch sieht, das spornt zur Höchstleistung an. Das Problem ist, wenn es keine Regenerationspausen mehr gibt. Dann kommen wir einfach in so einen dauernden Getriebenheitszustand. Und das kennt auch jeder von sich, wenn man sehr viel Stress hat über lange Zeit, dann wird man so ein bisschen snappy, sagt man im Englischen. Also da reagiert man mit einer kurzen Zündschnur auf bestimmte Dinge oder sofort halt überlastet. Und es spielt da meines Erachtens auch mit rein, dass die Leute diese innere Kapazität kaum noch haben, zu akzeptieren, wie es gerade ist, weil man in so einem Kampfmodus ist, dauernd in der Überanspannung. Oder irgendwann kann es dann auch kippen in so eine Erschlaffung. Und das ist dann eben so ein Gefühl von Ohnmacht, was wir eben, wie gesagt, überhaupt gar nicht ausstehen können. Also das hängt stark auch mit unserem Nervensystem zusammen und dass wir halt in so einer dauergereizten und überlasteten und überstimulierten Welt eigentlich uns befinden. Ob das jetzt, ne, die Medien sind oder andere Dinge in unserem Leben. Das ist vielleicht schon wieder fast eine politische Frage, aber auf jeden Fall beeinflusst uns das ganz stark als Wesen.
Weil ich habe das immer spannend gefunden, dass eigentlich das, was uns gut tut, eben so eine Widerstandsreaktion auch auslösen kann oder wir dann das Gefühl haben, wir hätten nicht alles getan, um gesund zu werden, weil wir nicht gekämpft haben, sondern erstmal in diese Ruhe eingetreten sind, in die Akzeptanz dessen, wie es ist und ich erstmal akzeptiert habe, okay, ich bin jetzt halt im Moment nicht gerade ganz fit oder eben nicht die Starke, wie du vorhin gesagt hast.
Ja.
Und dass wir das als Aufgeben, Versagen, sich totstellen, in irgendeiner Form als negativ wahrnehmen, ja, auch und nicht als eine gesunde, weise Umgang mit dem erstmal hinzuschauen. Weil für viele ist dann, wenn ich dann sage, ja, aber schauen Sie, es geht ja dann erst los. Also es ist ja überhaupt nicht so, dass wenn wir erstmal hinschauen, was ist, dass wir dann den Kampf schon aufgegeben hätten, um diese Symptome zu lösen. Das hat ja gar niemand gesagt, ne? Aber schon allein die Vorstellung, wie du vorhin gesagt hast, mal jemanden reinfühlen, was löst das eigentlich in mir aus, wenn ich jetzt eine Krankheit habe und erstmal hingehe und sage, ich meditiere jetzt erstmal drüber, wieso habe ich das überhaupt bekommen? Dass für viele da schon das Gefühl eigentlich ist, ich habe jetzt wie das schon akzeptiert. Ich werde jetzt mit dem bleiben. Ne? Ich werde jetzt da ja nicht mehr kämpfen, weil ich habe den Kampf aufgegeben. Dabei ist aus meiner Sicht nach dem Bewusstwerden dessen, was ich überhaupt habe, geht es also in Anführungsstrichen natürlich kein Kampf. Als Homöopath wird das schwierig, das so zu nennen. Ne? Aber dann geht ja der Gesundwerdeprozess erst los. Und dann stehen unter Umständen auch sehr schwierige Etappen davor. Bringt dann auch nicht zu kämpfen, ehrlich gesagt, so, weil es ja nur wieder Stress auslöst. Aber es ist ja nicht gesagt, dass ich, weil ich jetzt achtsam mit mir umgegangen bin, dann hinterher keine Probleme mehr hätte. Aber aus
Nee.
meiner Sicht ist das eben wie der Start, ne?
Genau, das kann ein Anfang sein, sich in diesen anderen inneren Raum zu wagen, wo man auch im Vertrauen ist, dass auch ohne die eigene Leistung der Körper zum Beispiel Selbstheilungskräfte besitzt
Richtig.
oder dass man von außen Impulse bekommt, die hilfreich sein. Wir denken eben so oft, und das hat auch, glaube ich, viel mit der Einsamkeit in unserer Gesellschaft zu tun, dass wir eben kämpfen müssten, dass es auf unsere Leistung ankommt und wir reduzieren uns oft auch das. Und das ist auch das, was ich ja selber erlebt habe. Ich habe mich selber auch vor meinem Burnout sehr stark auf meine Leistung selber eigentlich reduziert. Und es war für mich ein langjähriger Lernprozess. Da hatte ich ja schon eigentlich eine langjährige Achtsamkeitspraxis auch. Und trotzdem waren da noch so innere Widersprüche und Spannungen, die eben dann doch das Burnout vorangetrieben haben in mir. Wo ich erstmal lernen durfte, hinzugucken und diesen Raum zu halten, ohne immer gleich zu versuchen, da was zu optimieren, zu lösen. Ja, diese Akzeptanz ist, finde ich, eine der eine harte Nuss, ja, selbst wenn man auch schon lange auf dem Weg ist, weil uns das so schwerfällt, weil bei unsere ganze Kultur auch in die Richtung geprägt ist, Richtung Leistung. Und da spielt vielleicht auch, ne, das Thema von deinem Podcast durchaus mit rein. Eben ist es ein Männer-Frauen-Energie-Thema ein Stück weit auch. Es ist sehr viel männliche Energie in unserer ganzen Kultur erstmal so im Vordergrund und dieses Kämpfen. Gerade wenn man als Frau da zu sehr reingeht, dann verliert man den Kontakt zu diesem weicheren, empfangenen. Also ich meine, es sind jetzt natürlich auch Stereotype, über die ich spreche, aber vielleicht kann man trotzdem erkennen, dass es da wie so ein Yin und Yang eben in uns allen gibt, nicht nur in den Frauen natürlich, sondern auch in Männern, wo wir beide Seiten brauchen, um wirklich ein ganzer Mensch zu sein. Und in der Achtsamkeit beispielsweise spricht man da eben vom Tun-Modus, der wichtig ist, ohne Frage, aber dem darf eben ein Sein-Modus zur Seite stehen. Oder vielleicht ist es sogar der Grund, der das dann auch trägt. Das finde ich ist für mich ein stimmiges Bild.
Das hast du schön gespürt, weil da wollte ich genau hin. Sind wir schon jetzt langsam aufeinander eingeschwungen im Interview. Weil genau da wollte ich hin, dass wir noch ein bisschen mehr dieses Frau-Thema noch mal ein bisschen ins Zentrum stellen. Und da hast du recht, ne? Grundsätzlich hat man jetzt ja gehört, das ist ja jetzt wirklich kein, also wie auch, ne? Aber überhaupt kein reines Frauenthema. Ne? Aber trotzdem haben wir ja, und das hast du ja auch in deiner eigenen Geschichte schon so ein bisschen mitgebracht, haben wir ja doch immer auch verschiedene Arten, wie sich sowas dann nachher im Alltag zeigen kann. Also wenn du da magst, würde mich da noch eine vertiefte Sache, was ist für dich sozusagen auch der Aufhänger gewesen, wo du gesagt hast, also als Frau über Frauen, da muss ich über Achtsamkeit sprechen. Wo ist das für dich eben aktuell, unabhängig davon, dass es eben auch ein Männerthema sein kann, ne? Aber ein wichtiges Frauenthema in unserer heutigen Zeit?
Ja, ich glaube, ein spannender Aspekt ist da eben die Frage, wie weit wir von unserer inneren Wahrheit entfernt sind bei dem, was wir tun und wie wir leben. Und es ist heutzutage sehr, sehr leicht, jahrzehntelang in einem Modus zu sein, der uns nicht wirklich entspricht, wo wir zum Beispiel eine starke Maske tragen, wo wir sehr stark auch in einem Funktionsmodus sind. Und ich beobachte einfach in meiner Arbeit. Es ist aber, ne, ein ongoing process und ich finde es auch spannend, sich da auszutauschen mit anderen Praktikern und auch Leuten, die selber in den Erfahrungsräumen sind. Ich glaube, dass viele Frauen besonders anfällig sind, in so einen sehr starken altruistischen Funktionsmodus zu gehen. Also vielleicht auch von der Tradition unserer Kultur her haben Frauen oft so eine sehr stark fürsorgliche Rolle. Und das führt oft dazu, über eigene Grenzen hinauszugehen, damit es anderen gut geht. Und ich selber kann als feinfühliger Mensch auch sagen, das befördert es nochmal zusätzlich. Und ich erlebe auch viele andere feinfühlige Menschen, die da völlig ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse auch vergessen, um anderen Fürsorge zukommen zu lassen, um da auch zum Beispiel für Verantwortung zu tragen. Und da ist jetzt für mich jetzt auch die Connection zum Thema Beruf. Gleichzeitig besteht sozusagen in unserer Kultur der Anspruch, vernünftig zu sein, stark zu sein, leistungsorientiert zu sein, schnell zu sein, alles gebacken zu kriegen. Und da kann man sich eben in so ein perfektes Hamsterrad reinkonstruieren im Laufe der Jahrzehnte. Insbesondere als Frau finde ich die Einladung sehr, sehr stark, weil eben einerseits wird erwartet, dass zu Hause, ne, diese sorgliche Rolle gelebt wird oder, ne, ist sicherlich auch in der Natur verankert, wobei ich jetzt das Männer natürlich nicht absprechen möchte, aber ich glaube, bei Frauen steht es noch mehr auch in der wiederum der kulturellen Erwartung, wie man so zu sein hat als Frau und entspricht dann sozusagen auch Instinkten und Impulsen und zugleich halt dieser Leistungsdruck, die Leistungsorientierung in der äußeren Gesellschaft. Und wenn das beides zusammenkommt, dann passiert eben sehr oft, dass Frauen da in so eine High-Functioning-Rolle gehen, hochfunktional sind, aber sich selber irgendwann überhaupt nicht mehr spüren, weil sie so weit von ihrer eigenen inneren Wahrheit entfernt sind. Gerade auch so zum Beispiel dieses Zyklische, was wir Frauen mit Sicherheit noch stärker haben als Männer, ignoriert wird, weil man versucht, sozusagen immer die 180% zu geben. Und es ist aber eben nicht vorgesehen von der Natur, sondern wir brauchen Pausen, wir sind zyklische Wesen, also wir alle, aber eben Frauen insbesondere. Dass da auch die Hormone natürlich eine wichtige Rolle spielen und es darf anerkannt werden. Und trotzdem stellen wir uns selbst oft diese irre hohen Ansprüche und machen uns da noch nieder, was im Übrigen auch wieder eine Stressquelle ist, wenn wir nicht alles schaffen, was wir auf diesem To-Do-Zettel haben. Also viel Stress machen wir uns auch selbst, aber natürlich kommt auch durch dieses ganze Spannungsfeld aus Kultur und ja, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die ganzen Krisen. Ich denke, das spielt auch rein, dass da auch viel gefühlte Sicherheit im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte weggebrochen sind. Und das macht natürlich auch was mit uns. Also wir wollen ja irgendwie dazugehören. Wir wollen das Gefühl haben, dass wir unser Leben in der Hand haben, dass wir verbunden sind mit anderen. Und da bröckelt gerade ganz vieles gefühlt.
Ja, ich habe mich gerade erinnert an ein Zitat aus einem Homöopathiebuch, was ich dann später in einem anderen Kontext außerhalb der Homöopathie in einem Menopausebuch gelesen habe, nämlich die Behauptung, ich habe das nie nachgeprüft, so wenn da jemand mehr drüber weiß, darf er mich auch gern korrigieren, aber dort wurde an beiden Stellen unabhängig voneinander geschrieben, dass das Östrogen ist das Hormon der Selbstlosigkeit. Also je selbstloser man ist, hat man wohl eine Korrelation gefunden. Je mehr Östrogen oder je höher der Östrogenspiegel ist, desto selbstloser verhält sich die Frau. Das fand ich auch einen spannenden Aspekt, ne, der dann nochmal vielleicht auch noch ein anderes Bild drauf wirft, ohne das dann als Stereotyp zu meinen oder eben, wie ich gesagt habe, es nachgeprüft zu haben. Aber weil du jetzt gerade die Hormone erwähnt hast, ist mir das wieder eingefallen, dass ich das damals gelesen habe und spannenden Gedanken fand und dachte, oh, ob das wirklich so ist. Ne? Weil in der Beobachtung, da gebe ich dir recht, aus welchen Gründen auch immer es dann am Schluss so ist, in der Beobachtung stimmt das. Ne? Also selbst die fürsorglichsten Väter, die ich in der Praxis habe, wirken auf mich seltenst selbstlos, also in der Art. Ne? Die können das auch haben, aber die haben das oft in einer anderen Art. Die weniger nach Selbstlosigkeit schreit, sondern vor allen Dingen viel mehr nach einem anderen Aspekt von dem, nämlich Aufopferung, mit aber einer Art Heldenmut. So, das hat was Heroisches, ne? Wenn sich ein Mann aufopfert, finde ich, nimmt er selber auch nicht als selbstlos wahr, sondern das macht er eigentlich sehr aus dem Selbstzweck heraus. Also das ist meine Beobachtung. Ich habe nicht so viele Männer in der Praxis, dass ich das jetzt statistisch belegen könnte, aber hat eine andere Qualität. Finde ich. Hast du
Spannend.
da, weißt du darüber was oder hast du mal was darüber gehört oder so?
Also es ist ja immer schwierig, weil auch Menschen halt so unterschiedlich sind. Es sind nicht
Absolut.
nur Männer und Frauen unterschiedlich, sondern wir alle sind, jeder Mensch für sich so unterschiedlich, dass ich es ganz schwierig finde, da wirklich Tendenzen und Trends rauszulesen. Ich kann eben nur sagen, was ich erlebe bei Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen, und dass ich eben oft, dass dieser Funktionsmodus ja vielleicht nochmal eine andere Qualität hat, bei Frauen. Dass es zu so einem ganz, ganz tiefen, kompletten Selbstvergessen sogar führen kann bei manchen. Weil sie zum Beispiel die Bedürfnisse anderer fast deutlicher spüren als die eigenen. Und es ist wie, wenn man sozusagen gar keinen Ankerpunkt mehr hat in sich. Deshalb ist für mich auch dieses Konzept der Erdung und des inneren Raums als, ja, das, wo wir auch verbunden sind und letzten Endes wirksam sein können. Also nicht nur selbstwirksam, das ist das Erste, was wir wieder lernen dürfen, glaube ich, selbstwirksam zu sein. Im Sinne von guter Selbstführung, Selbstfürsorge, also ganz viel Selbst. Und es ist nicht egoistisch, was ja viele auch das Gefühl haben, oh Gott,
Richtig.
jetzt werde ich egoistisch. Und dann eben aber auch wirksam in die Welt hinaus sein können. Und das ist ja auch wichtig heutzutage, dass wir eben uns nicht alle zurückziehen, nur ins Private. Aber gut, wenn jetzt jemand gesundheitliche Themen hat, dann ist das auch das Erste. Das ist ja auch so ein, kann ja auch so ein Weckruf sein, so eine Erinnerung. Schau mal, du darfst dich jetzt gut um dich kümmern. Das ist vielleicht auch nochmal eine kleine Anekdote. Ich habe ein halbes Jahr, bevor ich tatsächlich das Burnout hatte, meine innere Stimme zu mir sagen hören. Und das war wirklich sehr prägnant. Es ist sogar ein Lied daraus entstanden. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Sie sind wichtige Boten deiner Ganz- und Heilwerdung. Also wörtlich, ich habe es damals aufgeschrieben, weil es war wie so eine Art innere Durchsage. Ich habe gedacht, hä? Was soll mir das sagen? Und eigentlich ist es ja so klar. Und trotzdem ist es manchmal, es fühlt sich so unmöglich an, im Leben zu leben, wenn wir eben schon lange auf diesem Weg sind, dass wir für andere da sind, aber uns selbst dabei ganz vergessen haben. Deshalb ist es aus meiner Sicht eben wichtig, wieder diese Rückverbindung zu uns selbst zu lernen. Und da spielt eben die Achtsamkeit so eine absolut grundlegende Rolle.
Mega schön. Das ist schon fast ein Abschlusswort, weil ich finde, wir haben das sehr gut und ausführlich auch besprochen rund um das. Ich würde aber gern trotzdem nochmal den Raum öffnen, dass wir einen kleinen Aspekt hinten raus nochmal machen, dass du ein paar praktische Übungen zumindest nennst oder mal verschiedene Aspekte davon nochmal vorstellst. Wenn man jetzt zum Beispiel ganz konkret, dass wir es nicht zu breit machen, wenn man jetzt mit dir arbeitet zum Beispiel, was, du hast ja ein paar Sachen schon erwähnt, aber dass wir da noch gegen Ende nochmal ganz praktisch werden und ein paar Übungen vorstellen können oder eben, wenn ich zu dir komme, was erwartet mich dann?
Ja, ich würde sogar erstmal mit einem, ja, Disclaimer auf Neudeutsch einsteigen, weil ich es auch wichtig finde zu unterscheiden, ob sich jemand in einem Krisenmodus befindet oder in so einem normalen, in Anführungszeichen, Hamsterradmodus. Wenn man das Gefühl hat, eben so, oh, der Stress wird immer mehr, und ich bin immer anfälliger, und aber ich kann mich zum Beispiel am Wochenende noch erholen oder am Feierabend oder zumindest mal in den Urlauben, dann würde ich das so als diesen Hamsterradmodus charakterisieren, der schon auch, sage ich mal, ein klarer Hinweis ist, dass es da jetzt einen anderen Blick darf, dass das entstehen darf, dass man sich einfach gut um sich kümmert. Und da sind wir im Bereich Prävention. Und da zum Beispiel sind Achtsamkeitsübungen wunderbar, um einfach genau diesen Perspektivwechsel hinzubekommen, sich wieder selbst mehr zu spüren und so weiter. Ich sage dir gerne auch gleich noch ein bisschen mehr dazu, was ich da eben auch als Tipps in Anführungszeichen mitgebe, weil es ist mehr, sag ich mal, Achtsamkeit sind mehr als Übungen, das ist wie eine innere Haltung viel mehr. Aber ich möchte zuerst mal noch unterscheiden von dem Modus, den ja leider viele Menschen auch kennen, nämlich dass da eigentlich schon eine manifeste Krise ist und da sind ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten. Da würde ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen, unbedingt kompetente Begleitung suchen. Nicht versuchen, alleine durchzuwursteln. Da ist es dann auch in Anführungszeichen nur mit Achtsamkeitsübungen nicht mehr getan. Also das ist mir einfach ganz wichtig, weil sonst denken die Menschen oft auch wieder in so einer Situation, na, und jetzt muss ich noch mehr meditieren und dann wird alles gut. Und das stimmt eben nicht. Wenn man ein bestimmtes Maß an Krise mal erreicht hat, oder man unterscheidet bei Burnouts auch verschiedene Stufen. Wenn das recht weit fortgeschritten ist, dann ist es wichtig, sich da einfach auch Support zu holen. Das ist mir einfach ein ganz großes Herzensanliegen, das klar zu sagen. Aber eben umso wichtiger ist, dass man frühzeitig erkennt, was sind so Anzeichen, wenn ich unter Stress bin, was stresst mich denn da eigentlich wirklich? Also ich finde, als erstes ist es immer wertvoll, eine Selbstreflexion zu machen. Ich meine, zu beobachten, worauf reagiere ich denn da eigentlich? Was genau ist denn da eigentlich mein Stress? Was für einen Bezug habe ich zu diesem Stress? Sind es äußere Stressoren? Manchmal kann man da auch was abstellen. Zum Beispiel, wenn man jetzt in einem Großraumbüro arbeiten muss und es geht nicht anders, kann man vielleicht mal mit Vorgesetzten sprechen, ob es erlaubt ist, ob es okay ist, in den Phasen, wo man nicht im Dialog sein muss, einen Kopfhörer mit Schallschutz aufzusetzen. Noise-Canceling-Kopfhörer. Manchmal sind so simple Dinge, die sich dann auch ändern lassen. Und manchmal kommt man halt durch so eine Selbstbeobachtung auch auf die Erkenntnis, ja, da ist in mir zum Beispiel eben diese innere Spannung, weil immer, wenn, keine Ahnung, ein Kollege sowas sagt, dann reagiere ich so und so. Und dann erkennt man halt immer besser, was da eigentlich diese inneren Trigger sind. Das sind ja manchmal wie so versteckte unterirdische Muster, die halt in uns aktiv sind. Also zum Beispiel finde ich es auch gut, wenn jeder von sich weiß, was für innere Antreiber er hat. In der Transaktionsanalyse die berühmten fünf, ne, so sei perfekt, mach's allen recht, beeil dich, sei immer stark und streng dich an. Da haben ja fast alle so eine Mischung aus all denen und ich finde es aber gut zu wissen, auf welche reagiere ich denn besonders stark. Also so die Selbstreflexion finde ich eben auch eine wichtige Basis, um erstmal zu schauen, woher kommt denn eigentlich der Stress? Und dann im Alltag finde ich es eben wichtig, immer wieder kleine Pausen zu machen. Das finde ich super pragmatisch, einfach die Erinnerung an Pausen. Ob das jetzt ist, dass man sich einen Kalender einspeichert, alle Stunde mal aufzustehen, zum Beispiel auch was zu trinken. Oder ob man sich zum Beispiel, das ist eines meiner Lieblingsformate, total alltagstauglich, für eine Mittagspause zum Spaziergang entweder verabredet mit Kolleginnen und Kollegen oder ob man einfach selbst eine Runde um den Block dreht. Das sind auch gar keine Achtsamkeitsübungen, aber sie fördern dieses, ich trete mal aus diesem Hamsterrad raus, gönne mir eine Pause, kümmere mich um mich. Und dann finde ich es natürlich auch wichtig, dass man zum Beispiel abends den Einschlafprozess gut gestaltet. Viele Menschen haben ja auch Schlafprobleme, dass man da dafür sorgt, dass man eben gut in den Schlaf kommt. Und da kann es total schön sein, zum Beispiel einfach mal eine kurze Version vom Bodyscan zu machen vor dem Einschlafen. Oder ein paar ganz einfache Yoga-Übungen oder Qigong-Übungen, so ganz sanfte Bewegungen nochmal zu bringen. Und eben auch das Thema Bewegung im Alltag zu kurz kommt. Aber da geht es nicht um Sport, sondern da geht es darum, sich selbst zu spüren in seinem Körper. Und das wiederum ist eine gute Basis, um einen erholsamen Nachtschlaf zu haben. Und auch morgens kann man ja einfach mal schauen, was tut mir gut, um da gut in den Tag zu kommen, was brauche ich denn? Und da eben auch zum Beispiel achtsam reinzuspüren, welche Art von Frühstück tut mir denn gut? Ist es wirklich der Kaffee, den ich seit 30 Jahren runterschütte auf dem Weg zum Auto? Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Ist es vielleicht eher eine warme Brühe? Oder ne? Das ist jetzt nicht mein Bereich, aber ich finde, da kann die Achtsamkeit eben schon helfen, wirklich von innen her zu spüren. Nicht, weil man es in irgendeinem Heft gelesen hat. Oder weil es ein anderer schlauer Mensch gesagt hat, sondern individuell zu spüren, das tut mir gut. Da wirklich eine Achtsamkeit eben draufzulegen. Mal zu schauen, wie reagiert denn das System auf das, was ich da zuführe. Oder zum Beispiel auch Medienkonsum. Einfach mal achtsam schauen, wie geht es mir, nachdem ich eine halbe Stunde durch Instagram gescrollt habe. Und das heißt ja nicht, dass man es gar nicht mehr machen kann, sondern vielleicht sortiert man dann eben eher aus, welche Kanäle in einem eine angenehme Stimmung hervorrufen und schaltet andere mal aus. Aber vielleicht eben kommen auch zur Erkenntnis, nee, es macht mich generell unruhig, weil ich zum Beispiel eben auch neurodivergent bin oder so und mich das einfach überstimuliert. Und vielleicht spürt man dann eben auch, wenn man es mal beobachtet, dass es besser ist, es mal ganz wegzulassen. Und das meine ich eben mit Achtsamkeit im Alltag. Das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass man jetzt noch eine Ehrenmedaille kriegt, wenn man zusätzlich zu allem anderen noch 30 Minuten Meditation in den Tag quetscht. Also eben kein Leistungssport, sondern dass man eben eher schaut, wie kann ich es integrieren. Also für mich ist das große, große Stichwort Integration. Und das letzten Endes führt zu Lebendigkeit. Und ich glaube, das wünschen wir uns ja alle. Das ist so aus meiner Sicht auch die Essenz von Achtsamkeit.
Sehr gut, das war jetzt sehr alltagstauglich. Und ich finde es eben schön, dass man versteht, dass die Achtsamkeit eigentlich was sehr Niederschwelliges ist.
Ja, genau.
Also es ist
Mal
sie eben,
studiert,
genau.
sondern ja, praktiziert.
Ja.
Mit jedem Atemzug tatsächlich kann man das machen.
Also das war das, ne? Wenn was ja, ich habe das mal im Buch gelesen. Ich glaube, das muss auch irgendeiner dieser Kosmos von dort sein. Ich weiß nicht, das kann sogar der Cornfit gewesen sein. Aber nur wenige Leute schaffen es, 10 bewusste Atemzüge zu machen, ohne dass die Gedanken irgendwohin abschweifen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, also es ist mir bisher immer noch nicht gelungen. Also ich muss Minimum mitzählen. Das ist das Minimum. Wenn ich das nicht mache, bin ich nach 4 Atemzügen bei der Arbeit, bei den Kindern, bei meinen Hobbys, bei der politischen Situation, irgendwo. Also diese 10 tiefen Atemzüge, ohne dass meine Gedanken nicht, ne?
Und es ist
Und
einfach auch die Natur unseres Geistes. Darf man auch
genau.
sagen, das ist kein Fehler, sondern so sind wir halt. Hat ja auch viel Gutes.
Und trotzdem entspannt es mich eben enorm. Und da, deshalb, da fand ich immer schön, das ist eigentlich, deshalb wollte ich das Beispiel am Schluss mal bringen. Das war eigentlich die Transformation, die ich mit Achtsamkeit gemacht habe. Dass ich irgendwann verstanden habe, ich muss auch keine 10 schaffen. Es entspannt mich ja schon nach 3. Und dann gehe ich, dann, das Einzige, was ich dann oft noch probiere, ist, dass die Gedanken entspannter werden. Und ich einfach bewusst achtsam dann bleibe und dann eben nicht mehr den Atem folge, sondern den Gedanken und schaue, wo zieht es mich denn jetzt hin? Und wirklich in dem Jetzt, in der Gegenwart zu bleiben, ohne dass es aber ein Kampf oder Krampf ist.
Ja, genau. Also auch nicht da nicht dagegen kämpfen. Die Gedanken sind kein Fehler. Die gehören tatsächlich einfach zum inneren Erfahrungsraum dazu. Deshalb, ich finde das Bild vom inneren Raum sehr, sehr stark. Das ist wirklich wie, ja, wie man sich selbst sozusagen den Innenraum spürt. Und in dem darf all das sein, was gerade ist. Und dann ist es faszinierend, wenn man das einfach erlaubt, dem da zu sein, was gerade ist, dann beruhigt sich's oft mit der Zeit. Aber auch wenn nicht, dann ist es nicht falsch. Das finde ich eben auch ganz hilfreich zu verstehen, dass einerseits unsere ganze Natur, unser System schon auch die Fähigkeit hat zur Regeneration. Das heißt, da gibt es wie so einen eingebauten Impuls hin zu diesem, es reguliert sich wieder. Und zugleich auch, ja, damit sein zu können, wenn man verbunden ist mit diesem inneren Raum statt den einzelnen Ereignissen darin, dass man dann einen ganz anderen Bezug zu dem hat, was da eben auftaucht. Man fühlt sich da nicht hin und her geschmissen von den Gedanken, sondern eben man ruht in diesem inneren Raum und da sind Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen. Und das finde ich ist ein sehr, sehr starkes Bild, was ich für mich persönlich oder auch in den Anleitungen sehr, sehr gern benutze. Und das kann man eben auch wunderbar in den Alltag transportieren.
Sehr gut. Also, ich danke dir vielmal. Ich finde, wir haben eine schöne Runde gemacht. Viele wichtige Sachen hast du gesagt. Dafür danke ich dir sehr, das mal so auf den Punkt auch gebracht zu haben und trotzdem sehr lebendig und praktisch zu untermalen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, dir zuzuhören. Fand es auch sehr kurzweilig für mich zum Zuhören. Das heißt, ich hoffe, es ist das auch für euch gewesen, liebe Zuhörerinnen. Und in dem Sinne, wenn ihr irgendwie mit Cornelia in Kontakt treten wollt, wir haben alles unten an Links in den Shownotes. Ihr findet sie sehr gut, wie ich ja gesagt habe, über LinkedIn. So, da könnt ihr euch mit ihr vernetzen und auch vielleicht als Therapeut Kontakt aufnehmen, vielleicht ja gar nicht nur als Klient, sondern auch als Therapeut Kontakt aufnehmen und euch dort vernetzen. Genau, zum Abschluss möchte ich mich nochmal bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast und uns ein bisschen in die Achtsamkeit eingeführt hast. Für die, die es auch noch nicht kennen, war es vielleicht auch das erste Mal. Und wünsche euch dann viel Spaß damit, das zu vertiefen, die Achtsamkeit. Und wünsche jetzt allen noch einen ganz gegenwärtigen Tag.
Ja, ganz
Achtsamen
herzlichen
Tag.
Dank auch nochmal für die Einladung. War ein sehr schönes Gespräch. Danke dir.
Alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.